Ja, es ist schon angeklungen, wir haben den ersten Sonntag im Januar und in den letzten Jahren haben wir den ersten Sonntag im Januar dazu genutzt, um über die Jahreslosung zu sprechen. Das ist also ein Bibelwort, das von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen herausgegeben wird. Und ursprünglich ist diese Jahreslosung erfunden worden, wenn man so will, durch den in Bad Cannstatt geborenen Pfarrer Otto Riedmüller. Er hat 1930 so eine Jahreslosung auf den Plan gerufen, weil er gesagt hat, das geht nicht so mit den Sprüchen der Nationalsozialisten. Wir müssen dem ein Wort Gottes entgegensetzen. Und deswegen kam 1930 diese erste Jahreslosung, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und an diese Tradition hat es dann Jahr für Jahr eben eine dieser Losungen gegeben, über die wir normalerweise eben am ersten Sonntag im Januar, also an diesem Sonntag, sprechen. Aber dieses Jahr sprechen wir nicht über alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung ja für dieses Jahr. Wer beim Jahresabschlussgottesdienst dabei war, der weiß, dieses Mal haben wir nämlich am letzten Tag des Jahres darüber gesprochen. Also man kann sich noch nicht mal auf Traditionen verlassen. Und deswegen sprechen wir nicht heute Morgen darüber, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir beginnen nämlich 2024 mit einer Premiere. Oder wir haben heute Morgen eine Premiere. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Gesamtgemeinde je einen Schwerpunkt gesetzt haben und gesagt haben, in diesem Jahr wollen wir da den Schwerpunkt setzen und wir unterstreichen das durch einen, wenn man so will, internen Bibelvers. Und genau das haben wir dieses Jahr gemacht. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben im November eine Befragung gemacht. Die seht ihr hier gleich hinter mir. Und dann hatten wir ja eine Leitungskreisklausur mit der Frage, welche Bereiche in unserer Gemeinde sollen eine besondere Aufmerksamkeit bekommen? Das war die Frage, die wir gestellt haben, die wir uns als Leitungskreis gestellt haben und die wir auch uns als Gemeinde gestellt haben. Und auf der linken Seite seht ihr das Plakat, so ganz original fotografiert, vom Leitungskreis. Also jeder hatte so einen Punkt und dann konnte er seine Punkte eben auf die entsprechenden dort stehenden Bereiche der Gemeinde kleben. Und ihr seht, dass wir oder die meisten von uns den Kleber bei Evangelisation gesetzt haben. Also der Wunsch wurde deutlich, es soll uns darum gehen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und erst nachdem wir diese Punkte geklebt hatten, habe ich dann das rausgeholt, was aus der Befragung der Gemeinde rauskam, damit wir da nicht beeinflusst sind. Und es war doch spannend zu entdecken, als Punkt der allgemeinen Befragung wurde als zweiter Punkt deutlich, wir sollten unseren Schwerpunkt darauf setzen, Menschen für Jesus zu erreichen. Ihr seht, bei der Gemeindebefragung war der erste Punkt Seelsorge. Und das ist auch ein Punkt, wo wir uns im Rahmen von dem TFM darum kümmern werden. Und da wird dann auch in der Gemeinde etwas gefördert. Aber die höchste Übereinstimmung zwischen dem Leitungskreis und der Gemeinde ist Evangelisation gewesen. Und ich möchte mal nochmal in Erinnerung rufen, wir haben ja so ein Gemeindemotto, Ehre, das seht ihr jetzt auch gleich hier hinter mir, das sind so unsere Gemeindeziele, ihr seht, wie sie darunter stehen und wir haben im letzten Jahr ja keinen offiziellen Schwerpunkt gemacht. Also das ist ja das erste Mal jetzt so und trotzdem so im Nachdenken ist uns aufgefallen, wir haben letztes Jahr relativ viel uns beschäftigt mit dem H, also mit Heimat. Uns war sehr wichtig, Besucher freundlich aufzunehmen, Also wenn Sie heute Morgen Besucher sind, dann haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir Besucher freundlich aufnehmen? Wie können Neue in die Gemeinde gut hineinfinden? Wir haben dann das Sonntagscafé gestärkt, das Grillen im Garten, den Adventsnachmittag, Männerfestbar und so weiter. Also viele verschiedene Veranstaltungen versucht es ganz besonders zu betonen. Wir haben zu Hauskreisen eingeladen, damit dort einfach Gemeinschaft vertieft werden kann. Und wenn wir dieses Jahr über Evangelisation reden, dann sprechen wir im Grunde genommen vom E, von diesem Ehre, Menschen für Jesus zu erreichen. Und vielleicht können wir dann 2025 das R betonen, wie reifen, also im Glauben wachsen, Jüngerschaften leben. Das wäre eigentlich logisch, aber das müssen wir dann einfach nochmal sehen. Auf jeden Fall, es soll uns in diesem Jahr darum gehen, Menschen zu erreichen, Menschen, die Gott am Herzen liegen. Und dazu kann uns ein Mann motivieren, und das ist ja auch das Thema, das wir uns gestellt haben, ein Mann, der uns in der Bibel vorgestellt wird, denn er hatte, wie ein paar seiner Freunde, waren alles junge Männer, gerade Jesus kennengelernt. Und das, was wir an ihm sehen, das, was wir spüren, ist, dass er begeistert war von Jesus. Und deshalb läuft der Philippus, so heißt dieser Mann, zu seinem Freund Nathanael. Diesen Ausschnitt haben wir schon vom Rin gehört, den hat er uns vorgelesen. Er läuft zum Nathanael und erzählt dem Nathanael von Jesus. Und Johannes nimmt uns mit in diese Szene hinein, in Johannes 1, und ich möchte einige Verse lesen, die Verse 43 bis 50, wo Johannes es uns aufschreibt, wie das war. Und da heißt es, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und findet Philippus, und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und jetzt kommt es, was ihr auf der Folie seht. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt von Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, also zum Philippus, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen. Was passiert hier also? Der Philippus lädt den Nathanael ein, auch zu Jesus zu kommen. Nicht nur äußerlich. Wir merken das an dieser Begebenheit. Es geht ihm auch darum, dass der Nathanael Jesus innerlich kennenlernt. Und Philippus sagt, Mensch, wir haben den gefunden, von dem schon Mose geredet hat und die Propheten. Und damit sagt ja der Philippus hier, das ist Jesus von Nazareth, das ist der Messias, das ist der Retter, den Gott uns versprochen hat. Also wenn du diesen Text hier liest, dann glaube ich wirklich zu merken, wie begeistert der Philippus hier von Jesus war. Also du hörst seine Stimme durch den Text hindurch, du siehst seine leuchtenden Augen, die überschlagen sich ja fast vor Freude. Aber Nathanael wurde von dieser Freude nicht angesteckt. Nathanael sagt so nach dem Motto, was hast du gesagt? Nazareth? Da kommt doch kein Messias her. Die Stadt wird nicht einmal im Alten Testament erwähnt. So unbedeutend ist sie für Gottes Heilsgeschichte. Und unsere Pharisäer sagen übrigens, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Aber Jesus ist ja viel mehr als ein Prophet. Weißt du, Nazareth, das ist so wie Neukölln in Berlin. Die Stadt hat gar keinen Ruf und Namen oder, naja, vielleicht hat sie einen zweifelhaften Ruf. Ich kann mir vorstellen, das war wie Philippus, wie so eine kalte Dusche. Du kommst dahin und du redest von Jesus und er sagt, naja, also, nee, also, das, was soll das sein? Also so Skeptiker wie Nathanael, die können einem die ganze Freude rauben, oder? Und ich finde es so stark an diesem Text, was Philippus hier macht. Er diskutiert gar nicht mit dem Nathanael. So nach dem Motto, also das ist jetzt nicht logisch, Nathanael. Also ich finde, das Argument, das du da bringst, das solltest du nochmal überdenken. Jesus kann doch gar nichts dafür, dass er in Nazareth gewohnt hat. Du kannst doch nicht von dem Wohnort jetzt auf seinen Auftrag schließen. Geht doch nicht. Macht Philippus nicht. Blendest du mal das Logo ein. Nathanael macht das, was ihr hier seht. Philippus, er lädt den Nathanael ein und er sagt, Mensch, Nathanael, komm und sieh. Komm zu Jesus und erlebe selbst, wer Jesus ist. Komm und sieh. Und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, komm und sieh. Luisa war mir hier eine große Hilfe, den Vers mal grafisch darzustellen. Und ich finde es auch super, die Deko passt auch dazu, also dass wir uns immer wieder daran erinnern. Ihr werdet dieses Logo demnächst häufiger sehen. Denn so wird auch die Predigtreihe heißen, die nach der Reihe kommt, Gemeinde liest Bibel. Also als kleiner Werbeblock, Gemeinde liest Bibel, wenn ihr nachher rausgeht durch die Tür, da ist so ein Bibelleseplan, den kann man sich mitnehmen, dann kann man da mitmachen bei Gemeinde liest Bibel. Komm und sieh, das ist die konkrete Überschrift für unser Anliegen, Menschen für Jesus zu erreichen. Evangelisation zum Schwerpunkt 2024 zu machen. Ich lerne von Philippus, ich kann Menschen nicht bekehren. Und ich lerne auch von ihm, ich kann Menschen nicht überzeugen. Aber was ich machen kann? Ich kann sagen, komm und sieh. Ich kann Menschen einladen, zu Jesus zu kommen und ihn kennenzulernen. Und der Nathanael, der war tatsächlich reif dafür, Jesus kennenzulernen, denn wir merken in dem Text, er war wirklich auf der Suche nach Gott. Und das wissen wir, weil der Jesus hier sagt, der Nathanael ist jemand, in dem kein Trug ist, haben wir gerade gelesen. Die NGÜ übersetzt, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Also das finde ich noch treffender. Normalerweise braucht man Zeit, um an diesen Punkt zu kommen, eine durch und durch aufrichtige Frau oder ein durch und durch aufrichtiger Mann zu sein. Wir haben das in unserem Podcast 110, EFA Stuttgart, der Podcast, über eine gewisse Skala gesprochen, die ihr jetzt hinter mir seht. Da könntest du es danach hören. Die heißt Engelskala und der Entwerfer dieser Skala, das ist eben ein Herr Engel, macht dadurch deutlich, es braucht eine Zeit, bis ein Mensch bereit ist, zu Gott umzukehren. Ich brauche als Mensch oft einen längeren Anlaufweg. Diese Skala ist natürlich nicht aus der Bibel abgeleitet, aber es ist eine Hilfe, dass ich verstehe, warum Menschen manchmal auf das Evangelium so reagieren, dass sie überhaupt nicht offen sind. Also du kannst ihnen gar nicht mal erklären oder sie fragen, kann ich dir mal sagen, was das Evangelium ist? Nein, will ich gar nicht wissen. Und andere sind sehr offen. Die Skala zeigt, ich muss erst mal an einen Punkt kommen, wie Nathanael hier, wo ich mit Gott rechnen möchte. Ich muss erst mal, wie wir es gehört haben, mich als Sünder erkennen und verstehen, ich brauche Vergebung. Die anderen Schritte sind sehr wichtige Schritte, aber unser Problem ist, dass wir diese Schritte gar nicht mitbekommen. Gott wirkt am Herzen von Menschen und das ist eben für uns unsichtbar, aber es sind doch deutliche Schritte, die dort vorangegangen werden. Und der Nathanael war mindestens auf dieser Skala bei -3. Ja? Er ist also auf der Suche nach Gott und Philippus bringt ihn direkt mit Jesus zusammen. Mehr können wir nicht machen als Menschen. Wir können Menschen nur zu Jesus bringen und dann staunend dastehen und sehen, was Gott tut. Und es ist so spannend. Ich habe, auch wenn dieses Jahr noch nicht alt ist, diese Woche sehr viele Gespräche gehabt. Die gingen in der Regel nicht darüber, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber ich habe dann zu jemandem gesagt, weißt du, diese Gespräche kosten viel Energie. Aber sie geben mir noch mehr Energie, wenn ich begreife, was Gott im Leben von Menschen tut. Wenn ich da Zeuge bin und sage, wow, das ist, was Gott tut. Und hier geht es darum, dass der Nathanael Jesus noch nicht kannte und Philippus wird von Gott gebraucht, den Nathanael mit Jesus zusammenzubringen. Du musst nicht der große Evangelist sein. Wenn du denkst, wow, da haben sie so komm und sieh als Thema gesetzt und nee, das kann ich nicht, ich kann nicht mit anderen Leuten sprechen. Du musst gar nicht mehr machen, als Leute zu Jesus einzuladen. Demnächst bekommst du noch eine Hilfe dazu. Wir werden noch so eine kleine Karte drucken. Da kannst du 5 Bekannte auf dieser Karte eintragen, für die du regelmäßig betest, dass sie Jesus kennenlernen. Und wenn du sagst, oh, ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich auf diese Karte raufschreiben sollte, überhaupt nicht schlimm. Dann bete doch einfach dafür, dass Gott dir Menschen aufs Herz legt, die du da raufschreiben kannst. Egal, wo du stehst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich bin überzeugt, das ist das Wichtigste, dass ich bete, dass Gott an Herzen wirkt. Das sehen wir hier sehr, sehr deutlich auch bei Nathanael. Und wenn Gott dir dann Leute zeigt, dann schreib sie auf die Karte und er lad sie vielleicht ein zu den Thementagen im März. Aber vielleicht ist es auch besser, du triffst dich erstmal mit dieser Person, du lernst sie kennen und du merkst, wie steht denn der Hans oder die Hertha zu Jesus und zu Gott? Es ist so spannend, dabei zu sein, wenn Gott an Menschen wirkt. Und wenn er sie langsam zu sich zieht. Und wenn du merkst, da ist für jemanden Gott nicht nur Illusion, sondern Realität. Jemand hält es für möglich, dass es Gott gibt und er beginnt mit ihm zu reden. Das ist Gottes Wirken. Das können wir nicht machen. Oder du merkst, jemand redet da nicht nur akademisch über irgendwelche ethischen Werte, sondern du merkst, ja, er versteht, Gott sagt Nein zu dem, was ich lebe. Ich wünsche uns das, dass wir das im neuen Jahr mitbekommen. Alle von uns, da wirkt Gott im Leben eines Menschen. Und ich darf dabei sein. Ich darf Zeuge sein. Ihr dürft den Vers nochmal einblenden, indem wir jetzt weitergehen. Also Nathanael begegnet Jesus und er ist jetzt überrascht. Er sagt, Jesus kennt ihn. Woher kennst du mich? Jesus kennt sein Leben, er kennt seine Probleme, er kennt seine Gedanken, er kennt auch seine Sünden. Und wenn du das liest, dann hörst du auch förmlich das Staunen in Nathanaels Stimme. Woher kennst du mich? Da wird's ganz persönlich. Für Gott sind wir keine Nummern, sondern wir sind Menschen, die er kennt, die er geschaffen hat, mit denen er einen Plan hat. Und Jesus macht ihm hier deutlich, Nathanael, ich habe dich schon gesehen, als du noch unter dem Feigenbaum saßt und noch nicht einmal wusstest, dass es mich gibt. Dann kommt ja erst der Philippus zu ihm und dann redet Philippus ja erst einmal von Jesus. Ich finde es spannend, vielleicht auch, wenn du in deine Biografie hineinschaust, dass da manches Ereignis ist, wo du erst im Nachhinein entdeckst, wenn du deine Biografie ansiehst, hey, das ist ja Gottes Handschrift in meinem Leben. Das habe ich bisher ja überhaupt noch nicht so gesehen. Und darüber kann ich dann wirklich staunen, dass ich diese Handschrift erkenne. Manchmal ist es vielleicht auch eine leidvolle Erfahrung, aber durch diese leidvolle Erfahrung bin ich erst einmal aufmerksam geworden auf Gott. Oder es geht auch andersherum. Ich weiß von jemandem, der lag in seinem Bett und er hat zusammen mit seiner Frau darüber nachgedacht, was ihnen in ihrem Leben alles gelungen ist. Also die haben auf ihr Leben zurückgeschaut, also gut, sie waren nicht wer weiß wie alt, aber zu dem Teil, den sie schon durchlebt hatten. Und sie haben gesagt, hey, da ist uns so viel gelungen, uns geht's so gut. Und er wusste instinktiv, das kann ich mir nicht auf meine Fahne schreiben. Ich möchte mich gern bedanken, aber bei wem? Da war null Verbindung zu Gott und diese Gedanken waren dann der Anfang einer spannenden Geschichte, an dessen Ende er Gott persönlich kennengelernt hat. Aber das war schon Gottes Wirken in seinem Leben. Ich sah dich, würde Gott auch sagen, als du da im Bett lagst. Ja, also Gott schreibt Geschichte in unserem Leben. Manchmal sehen wir das gar nicht. Und ich wünsche mir, das zu begreifen. Es ist nicht meine Verantwortung, dass der andere Gott findet. Gott ist schon lange auf der Suche nach deinem Bekannten. Und wenn ich es mal mit Handydeutsch sage, Gott ist durchaus informiert über seinen Standort. Ja, also Gott weiß, wo er ist. Schick mir mal einen Standort. Muss er gar nicht machen. Weil Gott genau weiß, wo er auf dem Weg zu ihm steht. Und Gott bräuchte mich auch gar nicht. Gott kann Menschen rufen, ohne dass ich beteiligt ist, aber das bin. Aber das Unglaubliche ist, dass Gott mich gebrauchen möchte, 2024. Er baut mich ein in seinen Rettungsplan und ich darf erste Hilfe leisten und zusehen, wie Gott wirkt. Wie Gott Menschen die Augen für ihn öffnet, für den Gott, es war die Losung letztes Jahr, der sie sieht. Und du darfst drauf gespannt sein, wie Gott das macht. Ja, wir werden Themenabende haben, auf die freue ich mich. Wir werden Ampulsgottesdienste haben. Das sind hervorragende Möglichkeiten, um Menschen einzuladen, damit sie mit Gott in Verbindung kommen. Aber das sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um Menschen einzuladen. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht so fixiert sind, was wir evangelistische Veranstaltungen nennen. Wenn du in einer Gruppe in der Gemeinde bist, dann überleg doch einfach mal, sag mal, wie können wir in unserer Gruppe Komm und Sie leben? In der Nachmittagsbibelstunde, wie können wir da Komm und Sie leben? Oder ich denke an das Männerfest. Warum nicht einen Abend machen mit Christsein für Anfänger, ja, erklären, da bringe ich einfach Leute mit. Warum nicht die Krabbelgruppe öffnen, damit andere Mütter sehen? Gott ist sehr wichtig, wenn es darum geht, meine Kinder zu erziehen. Oder warum nicht den Hauskreis so gestalten, dass immer jemand kommen kann, dem man den Namen Nathanael geben könnte? Ja, also der auf der Suche nach Gott ist. Und dann erzähl doch einfach, was Jesus dir bedeutet. Du musst keine theologischen Abhandlungen dann bringen. Komm und sieh, ist nicht schwer. Fang einfach an, für Menschen zu beten, Zeit mit ihnen zu verbringen, sie zum Essen einzuladen. Und wenn du es nicht kannst, dann gehst zum Italiener, der kocht für dich oder so. Echte Beziehungen zu knüpfen und dann gespannt darauf zu sein, Gott, was tust du? Weißt du was, Gott lässt sich aber mit Menschen oft viel mehr Zeit, als wir uns geben. Wir sind so Instant-Gesellschaft, es muss alles sehr schnell passieren und wehe, meine Suppe ist nicht in 1,5 Minuten fertig. Gott hat Zeit. Wir werden Komm und Sie auch in einer der nächsten Podcasts aufgreifen und deutlich machen, wenn ich in der christlichen Blase unterwegs bin, wie wir vielleicht manchmal unterwegs sind, dann fällt es mir schwer zu verstehen, und das muss ich begreifen, für Menschen, die da draußen vorbeilaufen, ist Kirche sowas von unrelevant. Da haben wir uns so daran gewöhnt, wie relevant Glaube ist, dass wir das gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Warum sollte ich in die Kirche gehen? Die evangelische Kirche hat seit 2003 20% ihrer Mitglieder verloren. In den letzten 10 Jahren fast 4 Millionen. Das zeigt etwas, wie relevant Kirche für den Normalbürger heute ist. Und die ethischen Grundsätze, die man vielleicht auch fälschlicherweise immer noch mit Kirche verbindet, sind für Nichtchristen sowas von gestern. Keinen Sex vor der Ehe, Ehrlichkeit, keine Drogen, nicht mal Hasch, keine Intrigen. Wer lebt denn das heute noch? Wozu soll das gut sein? Ich erinnere mich noch an den jungen Mann, der mich an einem Büchertisch ansprach und der sagte, weißt du was, mir geht's gut im Leben. Und hier beim Studium ging's ihm super gut, war wahrscheinlich richtig gescheit, ne? Ich habe Erfolg. Erzähl mir bitte mal, warum brauche ich Gott? Das ist doch eine berechtigte Frage und es sind Fragen, mit denen wir uns 2024 auch gerne auseinandersetzen sollten oder müssen. Und das ist gut so, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir auch verstehen, wir als Christen sind nicht der Mittelpunkt der Gesellschaft. Wir sind absolut am Rand. Jemand sagte mal, in den Medien kommen wir ja gar nicht vor. Und wenn wir vorkommen, ja dann, dass man über uns spottet. Gibt es natürlich verschiedene Wege. Ich habe letztens von jemandem gehört, der hat einen Vortrag gehalten und der hat gesagt, Christen müssten es sich mal wieder angewöhnen, mehr zu stören auch, dass man sie überhaupt mal wahrnimmt, dass man biblische Grundsätze einfach wieder mal auf den Leuchter stellt. Aber ich glaube, die Frage ist auch, für Menschen, für die Jesus gar keine Rolle spielt, warum sollten sie an Jesus glauben? Warum sollten sie in unsere Gemeinde kommen? Warum bringt der Glaube an Jesus ihnen etwas, was sie nirgendwo anders finden? Und was ist das, was sie nirgendwo anders finden? Gute Fragen, über die man nachdenken sollte. Und ich glaube auch, dass es nicht nur Argumente sind, wo wir für den Glauben einladen können, um Menschen zu erreichen. Wir leben in einem säkularen Zeitalter mit einer Klimareligion. Größte Sünde ist, CO2 irgendwie freizusetzen. Und jemand hat es letztens in einem Buch geschrieben, ich fände das ein sehr gutes Beispiel, er hat gesagt, weißt du, unsere Gesellschaft sind wie Menschen, die in einem modernen Fußballstadion stehen und bei einem modernen Fußballstadion kannst du das Dach schließen. Es regnet da nicht, aber du siehst auch den Himmel nicht. Der ist nämlich verschlossen und er schrieb dann, die Menschen sehen den Himmel nicht mehr. Sie haben ihre Hoffnung auf den Himmel verloren. Und ich glaube, dass das unser Auftrag als Christen ist. Ich habe letztens einen Spruch gelesen, eine Aussage, die fand ich sehr nachdenkenswert. Da sagt jemand so nach dem Motto, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott. Aber ich vermisse ihn. Und ich glaube, wenn Gott es wirken kann im Herzen von Menschen, ist das super. Und dass dann jemand da ist, der Jesus kennt und er sagt, ich kann dir zeigen, wen du vermisst. Und ich kann dir zeigen, wo du denjenigen finden kannst. Ja, in unserer Gesellschaft ist es so, dass man sagt, man ist mündig und frei, wenn man denkt, es gibt keinen Gott und das Leben hat keinen tieferen Sinn. dann bist du aufgeklärt. Dann bist du aber auch hoffnungslos. Wenn du denkst, Glaube ist die totale Spaßbremse und zum Gähnen langweilig. Es bringt nichts, über diese Einstellung den Kopf zu schütteln. Ich denke, viel wichtiger ist, dieses Denken zu verstehen und auch deutlich zu machen, du, ich kann nachvollziehen, dass du so denkst. Du denkst so, weil du Jesus nicht kennst. Aber dann lass es doch uns so wie Philippus machen, der sagt, komm und sieh. Komm zu diesem Jesus und ich will ihn dir zeigen. Erlebe selbst, wie das ist, mit Jesus zu leben. Ich kann zwar davon reden, aber ich kann es dir nicht irgendwie beibringen. Unsere Bekannten, die du kennst, die werden nicht von alleine in die Gemeinde kommen, wenn ich sie nicht einlade. Normalerweise auch nur, wenn eine gewisse Verbindung besteht. Aber das würde ich ja genauso machen. Also wenn mir jemand einen Flyer in die Hand drückt, da ist ein ganz cooles Konzert, da solltest du mal hingehen, würde ich sagen, danke, du kannst auch zwei Plätze kaufen und dann beide besetzen oder so. Aber ich werde nicht da sein. Aber wenn ich die Person kenne, dann würde ich mir das vielleicht sogar antun. Ja, um ihretwillen würde ich da hingehen und vielleicht, wenn es irgendein Vortrag ist oder so, interessiert es mich auch noch. Und diese Chancen, die dürfen wir einfach wahrnehmen. Lass dich von Gott gebrauchen. In unserem Text scheint es nämlich hier so zu sein, das fiel mir auf, der Philippus kennt den Nathanael. Denn der begegnet ihm hier nicht zufällig, sondern es heißt, er findet ihn. Und es setzt voraus, er hat ihn gekannt, er hat ihn gesucht und er hat ihn auch gefunden. Wenn ich jemanden mit einem Komm und Sieh zu Jesus einlade, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich Jesus in meinem Alltag erlebe, dass ich seine Freude erlebe, seine Kraft, seine Hoffnung, dass ich buchstäblich mit Jesus lebe. Und wenn du jetzt denkst, ich erlebe so wenig mit Jesus, dann mach das doch zum Gebet. Dann sag doch, Herr Jesus, ich erlebe so wenig mit dir. Wenn ich bete, dann denke ich, ich stehe auf der Leitung. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist mein Gebet eher so ein Monolog. Ich spreche, aber ich höre deine Stimme nicht. Ich kann gar nicht sagen, hey, das muss ich mit Jesus besprechen und dann ist da Klarheit drin. Ich darf doch beten, sagen, Herr Jesus, schenk's mir doch, dass ich dich wieder erlebe, dass ich praktisch in meinem Alltag mit mir lebe. Gib mir die Sehnsucht, dich zu sehen. Also nicht nur, dass Nathanael Jesus sehen soll, sondern dass ich sage, ja, das will ich auch. Ich will Jesus sehen. Und ich glaube, wenn ich das ehrlich bete, dann wird Jesus zu mir und zu dir sagen, komm und sieh. Thomas, komm und sieh. Lass dich von meiner Freude anstecken. Wenn ich daran gewöhnt bin, Jesus anzuschauen, dann werde ich anderen davon erzählen, was mir an Jesus wichtig geworden ist. Geschwister, ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass VfB-Fans begeisterter von ihrer Mannschaft erzählen, als ich von Jesus. Wie kann das sein, dass die Augen der VfB-Fans leuchten, wenn sie aufs Stadion zugehen und wenn ich in die Gemeinde gehe, habe ich ungefähr so die emotionale Bewegung, als wenn ich zum Penny gehe. Was sehe ich, wenn ich Jesus sehe? Nathanael steht staunend da. Merkt ihr das hier in dem Text? Er sagt, du bist der Sohn Gottes. Das heißt, du bist der Retter. Du bist Gott selbst. Du bist der Gott, der die ganze Welt und der auch mein kleines Leben in seiner Hand hält. Du bist der Gott, der selbst die Liebe ist und ich darf eine Beziehung zu dir haben. Wie unglaublich ist das denn? Wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich wie Nathanael den König. der König, der die Fäden der Weltpolitik in seiner Hand hält. Auch wenn es manche politische Entwicklungen gibt, die mich verwirren, das muss ich zugeben. Vergiss nicht, dein Herr ist auch der Herr über die Geschichte. Es gibt keinen größeren, es gibt keine Instanz, die über Gott steht. Wenn er ein Wort sagt, dann passiert etwas. Manchmal wissen wir nicht, warum Gott nicht ein Machtwort redet. Das hätten wir gerne, wir würden sagen, red doch jetzt endlich ein Machtwort. Das liegt nicht an seiner Machtlosigkeit. Er ist allmächtig. Vielleicht liegt es auch an seiner Gnade, dass er uns Menschen gnädig sein will und uns deshalb Zeit gibt, zu ihm umzukehren. Und manchmal benutzt Gott auch Leid als Reaktionsbeschleuniger, damit Menschen nach ihm fragen. Weil Gott gnädig ist, will er mir nicht das geben, was ich verdient habe. Komm und sieh Jesus an. Er ist das Sündenlamm, das für mich gelitten hat. Ein paar Sätze vor unserem Text steht das. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und Jesus ist auch mein Fürsprecher, der mich in den Himmel bringt. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir ein so jesusloses Christentum leben. Wir haben unsere innere Liste, wir haben unsere Pflichten und wir haken sie einfach ab. Und dann meinen wir, wir sind gute Christen. Aber Christen sind doch Menschen, die Christus im Mittelpunkt haben, die begriffen haben, das ist die Beziehung, in der ich lebe. Das ist doch nicht nur Pflicht. Und es sind Menschen, die begriffen haben, das schaffe ich nie, wie Christus zu leben. Ich brauche ständig seine Erlösung. Und das ist Evangelium. Ich kann 100-mal am Tag beten, Herr, ich kann das nicht. Wir beten oft anders. Ja, okay, das packe ich schon. Wo ist das Nächste? Aber einfach zu beten, Herr, ich kann das nicht. Und das kann ich auch nicht. Und das schon gar nicht. Aber du musst es doch gar nicht können. Ich kann sagen, Herr Jesus, du bist da. Du gibst mir deine Kraft. Und jemand in dem Psalmen sagt es mal, und mit deiner Kraft kann ich in meiner Unfähigkeit sogar über die Mauern dieser Unfähigkeit springen. Fühlst du dich unfähig, dich von Gott gebrauchen zu lassen, Menschen zu ihm einzuladen? Ich darf dir sagen, ich auch. Ist nicht meine Kernkompetenz, würde man heute sagen. Aber das muss es gar nicht sein. Wenn du und ich immer wieder dafür beten, Herr, schenk mir das, dass ich heute jemandem begegne, dem ich einfach sagen kann, komm und sieh. Dann glaube ich, dass wir erleben werden, dass Gott handelt. Und hier in Vers 50, starker Satz. Jesus sagt zum Nathanael, du glaubst. Und ich wünsche uns, dass wir das im neuen Jahr ganz oft erleben. Dass Menschen zum Glauben kommen, weil sie zu Jesus kommen. Deshalb möchte ich dir Mut machen durch diese Predigt. Steck den Kopf nicht in den Sand. Lass dich lieber vom Philippus anstecken und mach ihm das einfach nach. Sag, komm und sieh. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für diesen Text, den wir miteinander lesen konnten. Herr, durch den du unser Herz berühren konntest, komm und sieh. Und ich möchte dich bitten, hilf uns in erster Linie, dich zu sehen. Danke für diese Einladung, dass wir kommen können. Dass wir nicht selber versuchen müssen, irgendetwas zu tun, sondern du lädst uns immer wieder ein. Du sagst immer wieder zu uns, komm. Und ich möchte dich bitten, hilf du uns, diese Erfahrung mit dir, dieses dich sehen, wie Nathanael das hier getan hat, wirklich in den Alltag, in unseren Alltag zu übertragen und wirklich aus der Freude heraus Leute einzuladen und zu sagen, komm und sieh. Amen.